Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Guse in Frankfurt.
Arbeitszeit ist und bleibt eines der spannendsten Themen im Arbeitsrecht. Frau Dr. Ruth Steinhauser, Partnerin und Rechtsanwältin Gleislutz Berlin, spricht beim 21. Kongress Arbeitsrecht am 14. April über flexible Arbeitszeit, Vertrauensarbeit und Arbeitszeiterfassung. Ticket jetzt sichern und nichts verpassen unter kongress-arbeitsrecht.de oder in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute zum Thema Gender Pay Gap, Entgelttransparenzrichtlinie, endlich, in Klammern, vor der Umsetzung, Fragezeichen. Dieses Jahr soll es endlich soweit sein. Deutschland setzt die Entgelttransparenzrichtlinie in deutsches Recht um. Die Frist hierzu endet Anfang Juni diesen Jahres. Mit einer vollständigen Umsetzung würde das hierzulande geltende Entgelttransparenzgesetz verschärft. Welche Vorkehrungen müssen denn Arbeitgeber jetzt treffen? Lieber Dr. Lelei, was ist die Entgelttransparenzrichtlinie zunächst einmal und auf welche Initiative hin ist sie entstanden?
Die Entgelttransparenzrichtlinie, das ist die Richtlinie 2023-970, ist eine Richtlinie, die zielt auf die Beantwortung des sogenannten Gender Pay Gaps, also des Entgeltunterschieds, der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Da ist die Kernidee, die mangelnde Transparenz als ein Haupthindernis für die sogenannte Lohngerechtigkeit. Man muss sagen, dass die Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ein altes Thema der europäischen Gemeinschaften und jetzt auch der EU ist. Das findet man schon ganz, ganz früh in den entsprechenden Verträgen, die da geschlossen worden sind. Und das Thema ist jetzt wieder seit einiger Zeit auf der Agenda, weil gesagt wurde, diese Lohnlücke, die ist immer noch da. Da wurde ja zu Anfang auch von Zahlen gesprochen, etwas mit 18% oder 12%. Mittlerweile können wir, glaube ich, gesichert sagen, dass es irgendwo weniger als 6% sind, zumindest dann, wenn man dem Statistischen Bundesamt trauen möchte. Und die Richtlinie, die zielt jetzt mit mehr Transparenz darauf, diese Lohnlücke schließen zu helfen.
Ja, dann schauen wir uns doch mal die Lage in Deutschland an. Wie sieht es denn hierzulande aus? Was regelt das Entgelttransparenzgesetz?
Das ist ein interessantes Gesetz gewesen, könnte man jetzt ja fast schon sagen, weil Sie hatten es ja schon richtig angedeutet, Herr Krabbel, höchstwahrscheinlich wird das Gesetz so nicht bestehen bleiben können. Es muss verschärft werden. Das Entgelttransparenzgesetz gibt es in Deutschland schon seit 2017. Das hat drei Instrumente im Wesentlichen. Da gibt es auch einen Auskunftsanspruch, der ist an Schwellenwert gebunden. Dann gibt es ein Prüfverfahren, was da auch an Schwellenwerte gebunden ist. Und dann gibt es auch Berichtspflichten. Man kann unter dem Strich sagen, dass in all den Jahren, ja fast jetzt 10 Jahre, ja, des Entgelttransparenzgesetzes sich ganz wenig nur getan hat, also sowohl bei der Lohnlücke als auch bei der Transparenz, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen wird ja auch meiner Meinung nach sogar zu Recht manchmal ein bisschen polemisch gesagt, das Entgelttransparenzgesetz, das ist der klassische Rohrkrepierer. Und deswegen kommt ja jetzt auch die Entgelttransparenzrichtlinie, die zu einer Verschärfung der Rechtslage in Deutschland führen wird.
Ja, dann erübrigt sich eigentlich fast die Frage, die ich jetzt stellen wollte. Ich stelle sie trotzdem. Worin liegen denn die wesentlichen Unterschiede zwischen der Rechtslage jetzt und dem, was die Richtlinie vorschreibt?
Ich möchte gerne noch mal zwei Sachen rausgreifen, die wirklich wesentliche Unterschiede sind. Deswegen ist die Frage aus meiner Sicht genau richtig. Denn es gibt nämlich auch, also die strukturelle Ähnlichkeit des Entgelttransparenzgesetzes und der Richtlinie, die ist gegeben. Es gibt aber eben auch jetzt Dinge in der Richtlinie, die bisher in Deutschland unbekannt sind. Also das geht einmal los mit den Berichtspflichten, die werden eben verschärft. Da wird es ein wesentliches Mehr an Berichtspflichten geben. Aber dann wird es eben auch Sanktionen geben für Verstöße. Das gibt es bisher im Entgelttransparenzgesetz eben nicht. Und es wird geben eine Darlegungs- und Beweislastumkehr. Das kennen wir bisher ja nur, in Anführungszeichen, nur aus dem AGG. Paragraph 22 AGG gibt es eine ähnliche Regelung. Das wird jetzt auch kommen mit der neuen Richtlinie bzw. der Umsetzung dieser Richtlinie. Das gab es bisher im Entgelttransparenzgesetz auch nicht. Und es gibt auch ganz weitreichende Vorgaben neu jetzt dann zu der Transparenz in Einstellungsprozessen, wo dann also zum Beispiel über Gehaltsspannen informiert werden muss, Verbot der Frage nach dem bisherigen Gehalt im ganzen Recruiting wird sich da also einiges ändern müssen.
Ja, wo steht Deutschland eigentlich bei der Umsetzung? Wir sind ja relativ spät dran, aber als Jurist kann man ja sagen, Fristen sind da, um sie auszunutzen. Insofern liegen wir vielleicht doch wieder gut in der Zeit. Was hat die eingesetzte Expertenkommission beschlossen? Ich glaube, die wurde eingesetzt vom Bundesfamilienministerium, wenn ich mich nicht irre.
Die Expertenkommission, die ist wirklich ein ganz eigenartiger Vorgang, darf ich mal so aus meiner Sicht sagen, weil die sollte ja Vorschläge machen für eine bürokratiearme Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie. Und jetzt gibt es nun Mitglieder dieser Expertenkommission, die sich in den Fachmedien schon jetzt so äußern, in Aufsatzreihen, wirklich Reihen, mehrteiligen Aufsätzen und schreiben, das geht gar nicht. Es gibt keine bürokratiearme Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie, denn die Entgelttransparenzrichtlinie, um das jetzt mal so ein bisschen plakativ zu sagen, die setzt auf Bürokratie. Die hat Bürokratie nicht als zweiten Vornamen, aber die hat auf keinen Fall einen bürokratiearmen Ansatz. Und dadurch, dass die Richtlinie so wenig Umsetzungsspielraum nur lässt, gibt es da auch ganz wenig Möglichkeiten für die deutsche Gesetzgebung, das bürokratiearm zu machen. Man wird dann eben sehen, was dabei rauskommt. Wir warten ja jeden Tag auf den Entwurf des Umsetzungsgesetzes. Ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, die Dame ist gut vernetzt im politischen Berlin und die sagte mir dann ganz vertraulich, wie das ja immer so ist, am Telefon, ja, man würde jetzt wirklich jeden Tag damit rechnen, dass der Entwurf vorgelegt wird. Schauen wir einfach mal.
Ja, also was unter anderem auch bei uns nachzulesen ist in der AUA, man geht von einer 1:1 Umsetzung aus, dass mal unterstellt. Wie sehen denn dann die entsprechenden Regelungen aus und für welche Arbeitgeber gilt denn das Ganze?
Die Regelungen, wenn wir jetzt über die Bürokratie mal sprechen, weil es wird, soll ja also angeblich bürokratiearm umgesetzt werden, aber absolut richtig, Herr Krabbel, was Sie sagen, das geht aus meiner Sicht gar nicht. Man muss sich die Richtlinie nur einmal durchlesen, dann weiß man, dass es nicht so laufen wird, weil da viel Bürokratie einfach in der Richtlinie drinsteht, ohne das werten zu wollen. Das ist ja einfach nur eine Tatsache, die da man so ablesen kann. Da gibt es also Schwellenwerte, ab denen berichtet werden muss, regelmäßig über ein Lohngefälle. Da gibt es die Schwellenwerte zum Beispiel, wo eine über 5%ige Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen berichtet werden muss, die noch nicht objektiv gerechtfertigt ist. Die Bewerber müssen die Gehaltsspannen genannt bekommen. Und vor allen Dingen, das hatten wir ja gerade schon mal gesagt, sind aus meiner Sicht eben zwei ganz wesentliche und einschneidende Neuerungen. Einmal die Sanktionen, die kommen werden. Die müssen wirksam abschreckend sein, inklusive Bußgeldern und die Beweislastumkehr. Das ist also etwas, was wir da zu gegenwärtigen haben.
Ja, und eine Entscheidung des BAG sorgte für Wirbel in diesem Zusammenhang. Die ist allerdings auch schon etwas älter, nämlich vom 16.02.2023. Und da wurde befürchtet, dass jetzt frei verhandelte Gehälter Geschichte seien. Ist dem so?
Kann ich in der Praxis nicht bestätigen. Auch da wird ja dann gerne erstmal flapsig gesagt, einen auf Aufregung gemacht, nicht? Da wurde dann gesagt, es ist jetzt so, das BAG sitzt jetzt praktisch in allen Bewerbungsgesprächen mit am Tisch. Ich stelle mir das schon so vor, wenn die Präsidentin des BAG, Frau Gallner, dann so im Geist in allen Bewerbungsgesprächen mit am Tisch setzt und sagt dann, das dürft ihr nicht mehr tun. Das ist ja Unsinn. Was wahr ist, und deswegen ist das Urteil vielleicht auch ein bisschen missverstanden worden, in dieser meiner Meinung nach auch sehr einzelfallbezogenen Konstellation wurde auf dieses bessere Verhandlungsgeschick, was angeblich da männliche Bewerber hätten, also da hätte es also angeblich eine weibliche Bewerberin gegeben, die nicht so gut verhandelt hat, also im Ergebnis war es so, dass sie dann mit weniger Gehalt eingestellt wurde und es wurde dann damit begründet, dass man, naja gut, da hast du halt nicht gut verhandelt und dann so zwischen den Zeilen, wie das halt bei Frauen so ist, nicht? Das wird dann so suggeriert. Das ist natürlich gröbster Unsinn. Ich persönlich sehe das in der Praxis nach wie vor so, dass die Gehälter natürlich frei verhandelt werden. Es wird sich möglicherweise jetzt ändern durch die Vorgaben der Entgelttransparenzrichtlinie, weil ja auch da sehr, sehr konkret und Einzelfall fast schon bezogen Vorgaben für Gehaltsbestimmungen oder das Gehaltsgefüge gemacht werden.
Ja, welche Sanktionen sind denn bei Nichteinhalten der Vorgaben vorgesehen? Sie hatten es gerade schon kurz angedeutet.
Ja, das Sanktionsregime ist selber in der Richtlinie noch nicht spezifiziert. Da wird also noch nicht vergleichbar, wie das zum Beispiel in der DSGVO steht. In der DSGVO stehen ja schon die Sanktionen, nicht die Schadenersatzansprüche und die Bußgelder stehen ja da drin, wie die ablaufen sollen. Der Unterschied ist natürlich europarechtlich der, dass die DSGVO eine Verordnung ist, die ja sofort unmittelbar gilt, und die Entgelttransparenzrichtlinie ist eine Richtlinie, das heißt, die muss umgesetzt werden. Das passiert ja auch, da haben wir drüber gesprochen. Und im Rahmen dieser Umsetzung wird es dann auch dieses Sanktionsregime, das wird etabliert werden müssen. Was man jetzt schon weiß, was man aus der Richtlinie ablesen kann, das ist eben, dass das sehr wirksame Sanktionen sein müssen, also einschlägige, einschneidende Sanktionen, einschließlich Bußgelder, aber auch so etwas wie Schadenersatzansprüche bei Entgeltdiskriminierung inklusive der Nachzahlungen, und zwar ohne Obergrenze. Das heißt also, da wird schon ein Schluck aus der Pulle genommen.
Vorausgesetzt, ich habe als Arbeitgeber mich noch nicht so richtig drum gekümmert. Das sind alte Strukturen, da ist historisch viel gewachsen und hat sich aufgetürmt und Ungleichheiten sind entstanden. Wie kann ich denn jetzt in der Praxis ein diskriminierungsfreies Entgeltsystem aufsetzen, das den dann kommenden gesetzlichen Anforderungen entspricht? Denn so richtig viel Zeit ist ja dann nicht mehr.
Das ist völlig richtig. Viele Unternehmen haben ja auch schon längst, hätte ich jetzt fast gesagt, mit der Umsetzung begonnen, also der Umsetzung der Anforderungen der Richtlinie. Und das ist ja auch in dem Sinne gut und richtig, weil Sie ja zu Recht gesagt hatten, Herr Krabbel, dass es gar keinen großen Unterschied höchstwahrscheinlich geben wird zwischen der Richtlinie und dem Umsetzungsgesetz. Das heißt also, es gibt für Unternehmen überhaupt gar keinen Grund, jetzt noch zu warten, so nach dem Motto, naja, lass uns mal warten, bis das Gesetz kommt. Das ist sicherlich der falsche Weg. Man kann sich meiner Meinung nach jetzt schon einer ganz guten Fünfer-Schritt-Prüfung orientieren. Das fängt an mit einer Arbeitsbewertung. Das heißt also, die Stellen, die man hat, die werden systematisch nach objektiven, geschlechtsneutralen Kriterien bewertet. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist dann das Strukturschaffen. Darauf basierend kann man dann eben, auf dieser Bewertung basierend, kann man dann ein Entgeltbändersystem oder Entgeltgruppensystem etablieren. Dann käme ein dritter Schritt, wenn man Differenzierungen hat, die wird es ja geben, dann muss man die definieren und zwar nach objektiven Kriterien, also zum Beispiel sowas wie Berufserfahrung oder messbare Leistung. Und der vierte Schritt ist dann die Dokumentation. Der Prozess muss natürlich dokumentiert werden, vor allen Dingen, um sich gegen eventuelle Ansprüche, Stichwort Bußgelder, Schadenersatz, abzusichern. Und dann auch wichtig als letzter, fünfter Schritt, regelmäßige Überprüfung. Solche Systeme leben ja, das ist wie Menschen, die bleiben nicht stehen. Das heißt also, die periodische Überprüfung, die muss sein, dass man da nicht mit einem System weiter unterwegs ist, was sich möglicherweise schon überholt hat.
Ja, und ganz am Anfang steht das Auskunftsersuchen des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber. Was ist zu tun, wenn ein Entgeltunterschied festgestellt wurde? Denn Abhilfe kann dann ja nicht so schnell geschaffen werden. Was passiert dann?
Die kann nicht so schnell geschaffen werden. Allerdings muss man auch sagen, dass erstmal ein Entgeltunterschied ja noch kein Kind in den Brunnen fallen lässt, um an diesem schiefen Bild zu bleiben. Das heißt, man würde dann ja, wenn es nun so kommt, und es wird so kommen, in vielen Situationen wird es so kommen, wird man ja im ersten Schritt erstmal die objektive Rechtfertigung prüfen für diesen Unterschied. Das kann ja objektiv gerechtfertigt sein. Das sieht die Richtlinie selbstverständlich ja auch so vor. Und nur für den Fall, dass man dann keine Rechtfertigung hat, dass man also im Sinne der Richtlinie beziehungsweise dann des Umsetzungsgesetzes den Unterschied nicht rechtfertigen kann, dann erst müsste es eine Korrektur geben, wobei man da natürlich sagen muss, wenn das so wie Gehaltsanpassung sein soll oder Nachzahlung, da müsste man dann sich tatsächlich überlegen, das tun auch viele Unternehmen gerade für diese Fälle, weil da sagt die Richtlinie ja gar nichts dazu, sondern da gibt es immer nur in Anführungszeichen die Rechtsprechung, die sagt, du musst es nachzahlen. Das wäre auf jeden Fall eine Konsequenz, aber man wird ja dann auch sein Entgeltsystem möglicherweise korrigieren müssen und da wird es dann darauf ankommen, ist das möglicherweise auf eine Betriebsvereinbarung gestützt oder liegt das in einem Tarifvertrag? Also das wird nicht einfach werden, wenn man da eine systematische Problematik zu gegenwärtigen hat.
Ja, und jetzt heißt es Stifte zücken, denn Sie haben die Rechtfertigungsgründe angesprochen. Welche gibt es denn da bei ähnlichen Tätigkeiten?
Die Rechtfertigungsgründe, die liegen fast auf der Hand, hätte ich gesagt, oder wenn man ein bisschen nachdenkt, und da bin ich auch sicher, unsere Hörerinnen und Hörer, die werden das sofort nachvollziehen können. Das sind nämlich die Gründe, die jedem erfahrenen Personaler, jeder erfahrenen Personalerin sofort einfallen. Das ist natürlich sowas wie Qualifikation und Ausbildung. Das ist sowas wie Relevanz gewisse Berufserfahrung, das ist sowas wie relevante Verantwortung, das kann so etwas sein wie individuelle Leistungen, die in einem fairen System gemessen wird, und es kann auch so etwas sein wie besondere, seltene Qualifikationen bei besonderen Arbeitsmarktbedingungen, nicht mehr zulässig ist, siehe Bundesarbeitsgericht, das Verhandlungsgeschick oder so etwas wie historische gewachsene Strukturen nach dem Motto, das haben wir doch immer so gemacht, das wird nicht mehr reichen.
Ja, also ein bisschen Spielraum gibt es dennoch. Vielleicht lohnt sich auch ein Blick zu den gängigen Tarifverträgen. Wie verhalten sich denn tarifvertragliche Regelungen zu den geplanten Änderungen im Entgelttransparenzgesetz, wenn sie voneinander abweichen?
Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema oder kompliziert vielleicht nicht, aber ein sehr, sehr umstrittenes Thema, denn hier kann es ja, oder ich will mal so sagen, die Ausgangslage war die, und das ist, glaube ich, da waren die Koalitionen, die Tarifpartner noch etwas ausgegangen von der Regelung im Entgelttransparenzgesetz. Im Entgelttransparenzgesetz gibt es ja in § 4 Absatz 5 eine Richtigkeitsvermutung für tarifliche Entgeltregelungen. Die gibt es nach der Richtlinie so nicht mehr. Und deswegen werden sich die Tarifparteien, die Koalitionen damit anfreunden müssen, dass man sich nicht auf die Tarife verlassen kann. Das heißt also, die Tarifbindung, die wird nicht davor schützen, dass man sich eventuellen Ansprüchen aus der Entgelttransparenzrichtlinie bzw. dem Umsetzungsgesetz gegenwärtigt. Und es wird jetzt auch schon in der Literatur, in der Fachwelt kritisiert, dass eventuell es sogar so weit ist, dass den Koalitionen die Entgeltgestaltung ganz aus der Hand genommen wird. Und da wird verwiesen auf den Artikel 4 der Richtlinie, wo nämlich relativ detailliert festgehalten ist, wie sich denn solche Entgelte, auf welche Kriterien die sich denn beziehen sollen. Und das ist fast so, wie das auch in Tarifverträgen drinsteht, sodass möglicherweise hier für die Koalition immer weniger Handlungsspielraum in den Tarifverträgen verbleibt.
Ja, zum Abschluss noch die Frage, die sich eigentlich von selbst beantworten sollte. Was ist Arbeitgebern jetzt dringend anzuraten?
Man darf nicht mehr warten. Das wäre die absolut falsche Lösung. Man muss jetzt, wenn Sie es nicht schon getan haben, müssen Sie jetzt loslegen. Status quo muss analysiert werden. Wie ist das Thema Entgeltgleichheit bisher behandelt worden? Gibt es da ein Problem? Die Datenbasis muss geschaffen werden. Ohne die relevanten Daten kann man überhaupt nichts machen. Dann geht man in den Blindflug über. Allerdings ist es natürlich so, dass in gut geführten Unternehmen die Personalsysteme, die HR-Systeme die nötigen Daten liefern können. Die müssen jetzt aber auch geliefert werden und dann muss das jetzt bestehende Entgeltsystem überprüft werden. Da muss man dann schauen, gibt es diese Gehaltsunterschiede, gibt es also eine Lücke in der Vergütung der Geschlechter und kann man die objektiv rechtfertigen. Und dann wird man auch so etwas tun müssen wie Schulung, Training. Das ist das Stichwort der neuen Vorgaben auch für die Bewerbungsverfahren. Da wird man auch rangehen müssen und die Kolleginnen und Kollegen entsprechend mitnehmen.
Das gilt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann auch für Arbeitgeber mit Tarifbindung, die sich jetzt also nicht zurücklehnen können.
Nein, die sollten sich auf keinen Fall zurücklehnen. Und das kann man ja auch schon daran ablesen, dass augenblicklich von den Verbänden, vor allen Dingen aus der Arbeitgeberecke, sehr, sehr viel, fast schon polemisch gesagt wird, die Entgelttransparenzrichtlinie, die sei möglicherweise das Ende der Tarifautonomie, wird ja da teilweise gesagt. Ob das so ist, das weiß ich gar nicht. Es gibt aber auf jeden Fall sehr, sehr starke Bedenken. Und die bisherige Situation, wie gesagt, die manche dann abgeleitet haben aus dem Entgelttransparenzgesetz, also diese Richtigkeitsvermutung für tarifliche Entgeltregeln, die wird es so nicht geben.
Vielen Dank, lieber Dr. Lellay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
In Deutschland gilt bei arbeitgeberseits ausgesprochenen Kündigungen ein ausgesprochen hohes Schutzniveau. In unserem Online-Seminar erfahren Sie, wie arbeitsrechtliche Todsünden bei deren Vorbereitung und Ausspruch vermieden werden können. Zur Sicherstellung einer arbeitsrechtlichen Compliance und insbesondere auch, um wirtschaftliche Risiken, die derartige Fehler nach sich ziehen können, auszuschließen. Weitere Infos? In den Shownotes.